Mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, werde ich dir dieses vertrauliche Wissen und dessen Verwirklichung offenbaren. Und durch dieses Verständnis wirst du von den Leiden des materiellen Daseins befreit werden. Erläuterung verschwindet heute. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, will ich dir dieses vertraulichste Wissen und dessen Verwirklichung offenbaren. Und durch dieses Verständnis wirst du von den Leiden des materiellen Daseins befreit werden. Erläuterung von Stephan: Je mehr ein Gottgeweihter über den höchsten Herrn hört, desto mehr wird er erleuchtet. Dieser Vorgang des Hörens wird dem Srimad Bhagavatam empfohlen. Die Botschaften der höchsten Persönlichkeit Gottes sind voller Energien. Und diese Energien können erfahren werden, wenn die Gottgeweihten miteinander über den höchsten Herrn sprechen. Dies kann nicht in der Gemeinschaft, nicht durch die Gemeinschaft mit gedanklichen Spekulanten oder akademischen Gelehrten erfahren werden, denn es ist verwirklichtes Wissen. Die Gottgeweihten sind ständig im Dienst des höchsten Herrn beschäftigt. Der Herr kennt die Mentalität und Aufrichtigkeit eines Lebewesens, das im Krishna-Bewusstsein tätig ist, und gibt ihm Intelligenz, um die Wissenschaft von Krishna, die Gemeinschaft von Gottgeweihten zu verstehen. Gespräche über Krishna sind sehr mächtig. Und wenn ein vom Glück begünstigter Mensch solche Gemeinschaft hat und versucht, dieses Wissen aufzunehmen, wird auf dem Weg zur spirituellen Erkenntnis gewiss Fortschritt machen. Um Arjuna zu immer höheren Stufen in seinem mächtigen Dienst zu ermutigen, beschreibt Sri Krishna im 9. Kapitel Themen, die vertraulicher sind als alle bereits offenbarten. Der Anfang der Bhagavad Gita, das erste Kapitel, ist mehr oder weniger eine Einleitung zum übrigen Teil des Buches. Also im 2. und 3. Kapitel beschriebene spirituelle Wissen wird als vertraulich bezeichnet. Die im 7. und 8. Kapitel erörterten Themen befassen sich insbesondere mit hingebungsvollem Dienst. Und weil sie zur Erleuchtung im Krishna-Bewusstsein führen, gelten sie als noch vertraulicher. Aber die im 9. Kapitel beschriebenen Themen handeln von unvermischter, reiner Hingabe. Und daher wird es das vertraulichste Wissen genannt. Wer im vertraulichsten Wissen von Krishna gründet, ist von Natur aus transzendental und erleidet daher keine materiellen Qualen mehr, obwohl er sich in der materiellen Welt befindet. Im Bhakti Rasamrita Sindhu wird gesagt, dass jemand, der den aufrichtigen Wunsch hat, dem höchsten Herrn mit Liebe Dienst darzubringen, als befreit angesehen werden muss, auch wenn er sich noch im bedingten Zustand des materiellen Daseins befindet. Ebenso heißt es im 10. Kapitel der Bhagavad Gita, dass jeder, der auf diese Weise handelt, eine befreite Seele ist. Der erste Vers des Kapitels nun ist von besonderer Bedeutung. Das Wort Idam Jnanam, dieses Wissen. Die Worte Idam Jnanam, dieses Wissen, beziehen sich auf reinen hingebungsvollen Dienst, der aus 9 verschiedenen Tätigkeiten besteht. Hören, chanten, sich erinnern, dienen, verehren, beten, gehorchen, Freundschaft, pflegen und alles hingeben. Wenn man diese 9 Elemente des hingebungsvollen Dienstes praktiziert, wird man zu spirituellem Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein erhoben. Wenn das Herz auf diese Weise von der materiellen Verunreinigung befreit ist, kann man die Wissenschaft von Krishna verstehen. Nur zu verstehen, dass das Lebewesen nicht materiell ist, genügt nicht. Diese Erkenntnis mag der Beginn spiritueller Verwirklichung sein, doch man sollte auch den Unterschied zwischen Tätigkeiten des Körpers und den spirituellen Tätigkeiten von jemandem kennen, der versteht, dass er nicht der Körper ist. Im 7. Kapitel sprachen wir bereits über die vielfältige Macht der höchsten Persönlichkeit Gottes, die verschiedenen Energien, die niedere und die höhere Natur und die gesamte materielle Manifestation. Jetzt werden im Kapitel 9 die Herrlichkeiten des Herrn beschrieben werden. Das Sanskrit-Wort Anasuyave in diesem Vers ist ebenfalls sehr bedeutsam. Praktisch alle Kommentatoren beneiden Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, auch weil sie sehr gebildet sind, und selbst die größten Gelehrten interpretieren die Bhagavad Gita falsch. Was sie Krishna beneiden, sind ihre Kommentare wertlos. Die Kommentare, die von Gottgeweihten verfasst werden, sind autorisiert. Niemand kann die Bhagavad Gita erklären oder vollkommenes Wissen über Krishna vermitteln, wenn er neidisch ist. Wer Krishnas Charakter kritisiert, ohne Krishna zu kennen, ist ein Narr. Solche Kommentare sollten daher sorgsam gemieden werden. Für den, der versteht, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes, die reine und transzendentale Persönlichkeit ist, werden diese Kapitel von großem Nutzen sein. Shri Bhagavan Uvacha Idam Tute Guyatam Pravikshani Rasuyave Kyanam Vijana Sahitam Yatvamokshasheshubat. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Mein lieber Arjuna, weil du mich niemals beneidest, will ich dir dieses vertraulichste Wissen und dessen Verwirklichung offenbaren. Oder dieses Verständnis, dass du von den Leiden des materiellen Daseins befreit wirst. So ist es. Der Beginn des 9. Kapitels der Bhagavad Gita. Der Titel dieses Kapitels, den wir gehört haben, ist das vertraulichste Wissen. So, in der Erläuterung erklärt uns der Paragraph, dass Krishna in den vorhergehenden Kapiteln schon so viel vertrauliches Wissen offenbart hat. Ja, aber dass dieses in diesem Kapitel ganz besonders vertrauliches Wissen offenbart hat. Ja, und Srila Prabhupada erklärt uns in der Erläuterung, dass, auf was sich das bezieht. Ja, mit der freien hingebungsvollen Dienst. Da gibt es verschiedene Formen von hingebungsvollen Dienst. Und reiner hingebungsvoller Dienst ist frei von den Verunreinigungen von Karma. Ja. Karma bezieht sich auf fruchtbringendes Handeln. Es gibt verschiedene Arten von karmischen Handlungen. Da gibt es einmal sündhafte karmische Handlungen und fromme karmische Handlungen. Eins bekannt als Vikarma, das andere ist bekannt als Karma. Vikarma bedeutet jemand, der Handlung eines Menschen, der im Vikarma handelt, bedeutet, dass er sündhaft handelt oder im Widerspruch zu den Unterweisungen des Shastras, der Heiligen Schrift. Und dann Karma als solches bedeutet, das Wort Karma hat verschiedene Bedeutungen. Eine der Bedeutungen von Karma ist auch frommes Handeln. Im Grunde bedeutet Karma Aktivität. Und dieses spezielle Wort Karma bedeutet auch fromme Handlung. So, in der Bhagavad Gita spricht Krishna am Anfang der Bhagavad Gita über Karma, über frommes Handeln. Speziell, fromme Handlung wird im Grunde zu wirklichen frommen Handlungen, wenn sie sich nur den Nutzen Gottes auszufinden. Normalerweise sind wir sehr verunreinigt von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur aufgrund unseres bedingten Daseins. Das heißt, wir handeln selbst in frommer Form beziehungsweise in Entsprechung zu den Heiligen Schriften, weil wir dadurch glauben, dass wir unsere selbst und Wünsche zufriedenstellen. Ja, da gibt es so viele Versprechen in den Shastras, so viele Früchte, die uns Lob gepriesen werden in den Shastras. Und die man erhält, wenn man fromm handelt. Und in der Bhagavad Gita erklärt Krishna Arjuna, dass er sich nicht verwehren lassen sollte, die blumige Sprache erwähnen. Da gibt es so viele verschiedene Versprechen, der Power, der einfach erklärt, um dieses einfachen Wort zu erklären. Also er erklärt es genau, wie man jemand, wenn ein Kind zum Beispiel zur Schule geht, oder selbst vor der Schule, der Vater macht dem Kind alle möglichen Versprechen. Wenn du dich gut benimmst, dann bekommst du das. Oder wenn du gute Noten hast, dann bekommst du das. Oder wenn du die Prüfung besteht, zur Oberschule kommst und so weiter, wenn du das Abitur machst, dann bekommst du das. So in dieser Weise versucht der Vater das Kind zu motivieren. Aber im Grunde geht es nicht um die Früchte, die zeitweiligen Früchte, die das Kind hat, die Früchte nicht bekommen für diese Bemühung. Sondern es geht darum, dass das Kind Fortschritt macht im Wissen. Und in der gleichen Weise heißt es in den biblischen Schriften, nun, wenn uns so viele Dinge versprochen, vorne oder wie sagt man, Nutzen, nur verschiedene Nutzen, wenn so viele Versprechen gemacht, sodass wir uns letztlich mehr und mehr und mehr Gott ergeben. So am Anfang mögen wir so viele Motive haben, zum Beispiel auch in der Paraphrase beschrieben, dass es normalerweise vier Klassen von Menschen gibt, die sich Gott ergeben. Die erste Klasse wird beschrieben in der Bhagavad Gita als Menschen, die leiden. Die sehr, wie sagt man, sehr intensiv und starken Leiden ausgesetzt sind. Und die in dieser Weise zur Kirche gehen, verschiedene Heilige feiern, verschiedene Pilgerorte besuchen, um sich von diesem Leiden zu befreien. Und dann gibt es eine zweite Klasse von Menschen, die sich Gott nähern, weil sie wirtschaftliche Probleme haben, dass sie verarmt sind, oder dass sie Gott zu Gott beten, dass sie ihn Reichtum beschützen möchten oder sie noch reicher machen. Und dann gibt es eine dritte Klasse von Menschen, die beschrieben werden, sind die Neugierigen, die sich Gott nähern aus Neugier, um zu verstehen, was es mit dieser Religion, Transzendenz, mit der Spiritualität zu tun. Und dann wird eine andere Klasse von Menschen beschrieben, die sich an Gott wenden, weil sie einfach die Wahrheit sind. Die bereits alle anderen vorhergegangenen Motivationen hinter sich gelassen haben. Und die sich einfach nur Gott ergeben, weil sie Wahrheit verstehen. Und all diese verschiedenen Klassen von Menschen, die sich in dieser Weise Gott ergeben, sind nicht rein. Sondern wir haben alle noch immer persönliche Motivation. Wie gesagt, das erste sind die Verunreinigung von Karma. Dann von Jnana. Jnana bezieht sich im Grunde auf Wissen. Menschen, die bereits diese fruchtbringende Ebene hinter sich gelassen haben. Und Zufriedenstellung und Erfüllung suchen im Wissen. Und im letzten Ziel, letztlich mit dem Ziel, sich zu befreien von materiellen Dasein oder vom Kreis auf die Geburt und Tod. So, Jnana bezieht sich auf Wissen. Und Jnana, wie es in den Vedischen Schriften heißt, gründet auf dem Verständnis, dass ein Unterschied besteht zwischen der spirituellen Energie und der materiellen Energie. Das heißt mit anderen Worten, dass ein Unterschied besteht zwischen dem Körper und der Seele oder dem Lebewesen, dem Bewusstsein, das sich im Körper befindet. Während der grobe Kami oder der Kami völlig identifiziert ist mit seinem Körper und glaubt, dass die höchste Freude, die höchste Zufriedenstellung darin besteht, den Körper zu genießen oder auch den Geist zu genießen. Hat der Jnani schon verstanden, dass es in der materiellen Welt im Grunde kein wirkliches Glück gibt. Oder zumindest ist alles Glück, was man erfährt auf der materiellen Ebene, Sattva. In der Bhagavad Gita beschreibt uns Krishna, gibt uns Krishna eine Definition von dem materiellen Leben. Und er erklärt uns, dass die materielle Existenz bedingt ist durch Yukalayama Shashwati. Dadurch, dass sie zeitweilig ist oder voll von Leid ist oder dass sie zeitweilig ist. Also das ist der Standpunkt der Jnanis, die in dieser Weise philosophisch oder mit Intelligenz versuchen, die absolute Wahrheit zu verstehen. So, und dann, das ist einmal Jnana. Jnanis, wie gesagt, streben danach, befreit zu werden, die materiellen Bedingtheiten oder die Erscheinungsweise materieller Natur zu überwinden und sich auf der transzendentalen Ebene zu etablieren, jenseits vom Einfluss der Zeit, jenseits von Geburt, Alter, Krankheit. So, und wenn wir von reiner Hingabe zu Krishna sprechen oder Bhakti sprechen, da sprechen wir von einer Haltung, in der man frei ist von allen selbstlichen Motivationen. Ich möchte Krishna dienen, ich möchte die höchste Wahrheit, die absolute Wahrheit nicht nur verstehen, sondern ich möchte sie auch dienen. Das heißt mit anderen Worten, Chaitanya Mahaprabhu hat das sehr schnell erklärt. In einem Gespräch mit Sanatan Goswami, Prabhupada, der Sanatana Goswami, Chaitanya Mahaprabhu. Und stellte ihm verschiedene sehr intelligente, sehr wichtige Fragen. Eine der Fragen, die er ihm stellte, war: Wer bin ich? Und Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Jivera Swarupa Haya Krishna Nitya Das, Krishna Patasha Shakti, Veda Vira. Und Chaitanya Mahaprabhu gab Sanatana Goswami die Philosophie des Krishna-Wissens in einer Essenz, in konzentrierter Form. Und dieser Vers bedeutet, die ursprüngliche Form oder Identität des Lebewesens ist, dass sie, dass sie ein ewiger Diener Krishna ist. Und jeder Teil dieser Erklärung ist sehr bedeutend. Und dann erklärt er weiter, Jivera Swarupa Haya Krishna Rita Das, Krishna Tatasa Shakti. Als solches gehört das Lebewesen zur Energie Gottes, die bekannt ist als die an der Grenze verlaufende Kraft. Veda Abheda Pakash. Veda Abheda Pakash bedeutet, dass das Lebewesen eins ist mit Gott, aber zur gleichen Zeit verschieden. Das heißt, mit anderen Worten, dass die spirituelle Seele, unsere wirkliche Identität, qualitativ eins ist mit Gott. Wir haben die gleichen Qualitäten. Genauso wenn wir ein bisschen Wasser nehmen vom Ozean. Diese Tropfen enthalten genauso wie der Ozean auch Salz. Aber die Quantität, die Menge von Salz in den Tropfen des Ozeans sind sehr viel geringer. Der Anteil von Salz ist sehr viel geringer als im gesamten Ozean. So qualitativ haben diese Tropfen die gleichen Bestandteile. Aber sie sind nicht zu vergleichen in der Menge oder der Größe mit dem gesamten Ozean. In der gleichen Weise sind wir auch nach unserer Veranlagung in dieser Position winzige Teilchen Gottes, wie uns Chaitanya Mahaprabhu erklärt. Nur wir sind auch Gott. Aber wir sind winzige, kleine Teilchen Gottes. Oder ein sehr schönes Beispiel, was in diesem folgenden Vers noch erklärt ist, genau wie wenn wir vom Feuer Funken nehmen. Die Funken haben die gleiche Qualität wie das Feuer. Aber die Funken sind sehr, sehr winzig im Vergleich zum Feuer. Und deshalb, wenn die Funken aus dem Feuer springen, wie man das manchmal sieht, wenn sie nicht mehr mit dem Feuer verbunden sind, verlieren sie langsam ihre feurige Qualität. Sie erlöschen langsam. Das ist der Farbe, das ist schon erzählt. Man erklärt, dass wenn die Funken auf verschiedene Oberflächen fallen, verhalten sich in verschiedener Weise. Zum Beispiel, nur angenommen, der Funken fällt auf Land oder auf Steine, dann erhält er seine volle Qualität für einige Zeit oder länger. Wenn der Funke aufs Wasser fällt, dann erlöscht er, vergeht er seine natürlichen Qualität. Und wenn der Funke auf irgendwelche Stroh fällt oder Papier oder irgendwas Brennbaren, dann entfacht sich. Dann erhält der Funke seine Qualität. Und in der gleichen Weise heißt es, dass wenn wir in Kontakt kommen mit Erscheinungsweisen, wenn wir auch in verschiedener Weise bedingt durch die Erscheinungsweisen. Die Erscheinungsweisen, Gunas, wunderbar, viele erklärt uns Krishna, dass das Wort Guna sich aufs Seil bezieht, dass wir von diesen Gunas gebunden werden, bedingt werden. So, wenn jemand gebunden wird, bedingt wird von der Erscheinungsweise der Reinheit, dann ist die Bedingung sehr fein. Wenn jemand bedingt wird von Rajaguna, von der Erscheinungsweise Reinheit, ist eine Bedingtheit schon stärker. Aber wenn jemand bedingt wird von der Erscheinungsweise der Unwissenheit, dann verliert er praktisch seine ursprüngliche Unabhängigkeit. Und in der gleichen Weise werden wir auch bedingt von der materiellen Natur mit den Erscheinungsweisen. Und solange wir uns in den niederen Erscheinungsweisen der materiellen Natur befinden, wie lange wir in dem Einfluss der niederen Erscheinungsweise stehen, ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, was unsere wirkliche Identität ist, was Gott ist, was unsere Beziehung zu Gott ist. Und deshalb werden uns in den Vedischriften so viele Reinigungsvorgänge empfohlen, durch die wir langsam uns festigen in der Erscheinungsweise Reinheit. Weil das heißt, dass die Erscheinungsweise rein, die Reinheit die beste Voraussetzung ist, um die dunkle Natur zu transzendieren. Zum Beispiel der typische Repräsentant der Erscheinungsweise der Reinheit ist in der Bhagavad Gita heißt, ist der Brahman. Krishna erklärt uns in der Bhagavad Gita, dass entsprechend zum Einfluss der Erscheinungsweisen verschiedene Klassen geschaffen und entstehen. Die verschiedenen Klassen, wie das Krishna Bhagavad Gita beschreibt, wenn wir den verschiedenen Teilen des Körpers verglichen. Der soziale Körper sozusagen. Der Kopf ist der wichtigste Teil. Der Topf, wir wissen es. Im Kopf, wir sind das Gehirn. Und wir haben Sprache. Und verschiedene Sinnorgane befinden sich im Kopf. Wir können sehen, wir können hören und so weiter. Und dann die Arme, den Körper verteidigen. Und dann der Verdauungsapparat, der Magen besser gesagt, der den Körper erhält, der Energie versorgt. Und die Beine, die den Körper tragen. Und von diesen verschiedenen Teilen, obgleich alle Teile wichtig sind, ist auch der Kopf der wichtigste Teil. Ich habe dazu erklärt, dass alle verschiedenen Teile krank sein können oder zum Teil nutzlos sein können. Man sieht das zum Beispiel manchmal, wenn jemand einen Unfall hatte oder wenn jemand im Krieg war oder so weiter, manchmal haben die Leute ihre Beine, ein Bein verloren, einen Arm verloren. Oder sie haben Probleme mit der Verdauung. Aber wenn der Kopf nicht richtig funktioniert, dann ist das nicht schlimm. Man kann nur ohne Arme leben, ohne Beine leben. Und die Verdauung kann das auch gerade so schaffen. Aber wenn der Kopf nicht richtig funktioniert, dann wird das nicht schlimm. Das sehen wir manchmal. Wenn jemand keine Kontrolle über seinen Körper hat, wie alle seine Sinne unkontrolliert sind. Und in der gleichen Weise heißt es, dass der Kopf am sozialen Körper die Brahmen ist. Und in jeder dieser Klassen, die Krishna und seine Bhagavad Gita sehen, die detaillierte Beschreibung. Sei es für die Brahmen, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Das sind die technischen Bezeichnungen für die verschiedenen Klassen. So Brahmana bedeutet jemand, der sich mit dem Brahman beschäftigt, mit der Erkenntnis des Brahman. Laut der Bhagavad Gita wird man nicht akzeptiert oder befindet man sich nicht in der höchsten Klasse, solange man nicht das Brahman versteht, solange man nicht religiös ist, nicht versteht, was Gott ist. Eine der wichtigsten Qualitäten, Astikyam. Das sind 9 Qualitäten, die beschrieben werden in der Bhagavad Gita von dem Brahman. Shamo Dhamma Tapasuncham Shanti Raja Ramivacha Gyanam Vigyanam Astikyam Brahmakaram Astabhavacham. Brahmakaram Astabhavacham bedeutet, dass dies die Qualitäten sind, mit denen die Brahmanas haben oder handeln. Die erste Qualität, Shamo, bedeutet, dass der Brahmana Frieden ist, sehr Frieden. Wird nicht gestört, ist nicht launisch. Das heißt, mit anderen Worten, der Verstand ist kontrolliert. Sehr schwierig, den Verstand zu kontrollieren, besonders in der heutigen Zeit. Oder besonders, wenn man sich unter dem Einfluss der niederen Erscheinungsweise befindet. In der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna sehr schön, die verschiedenen Ebenen, nämlich die spirituelle Ebene, die intellektuelle Ebene, die mentale Ebene, wie sagt man, die Ebene des Geistes, die Ebene des Körpers oder der Sinne. Und er erklärt uns, dass alles in rechter Weise geordnet ist, weil die Intelligenz dem Geist übergeordnet ist, der Geist dem Sinn übergeordnet ist. Und wenn in dieser Weise die Sinne nicht zügellos oder unkontrolliert sich mit den Sinnobjekten beschäftigen. So, das heißt mit anderen Worten, die Kontrolle des Sinnes oder geistigen Friedens erlangen, ist besonders in der heutigen Zeit sehr, sehr schwierig. Weshalb ist das? Weil die nächste Qualifikation des Brahmanas bedeutet, dass der Brahmana seine Sinne kontrollieren kann. Sehr wichtiger Punkt. Nicht, dass wir Godasa sind, wir Diener unserer Sinne sein sollten, sondern wir sollten Goswamis werden. Oder Swamis werden. Das Wort Swami ist ein sehr interessantes Wort. In Indien sprechen normalerweise die Ehefrauen ihren Mann mit Swami an. Swami bedeutet auch Ehemann. Ne? Aber im Grunde bedeutet Swami
Meister.
Swami bedeutet nicht Meister von einer Gruppe von Menschen oder von der Familie oder so. Im Grunde bedeutet Swami Goswami. Go bezieht sich auf die Sinne. Goswami bedeutet jemand, der die Sinne unter Kontrolle hat. Ah. So, das ist eine andere wichtige Qualität des Brahmanas. Der Bhagavad Gita erklärt, dass wir Krishna wussten, dass Gott geweiht sehr besorgt haben, darüber überwachen sollten, dass der Verstand und die Sinne kontrolliert sind. Er hat uns erklärt, dass wenn die Sinne nicht kontrolliert sind, wenn sie nicht reguliert sind nach bestimmten regulierenden oder religiösen Prinzipien, dass der Verstand sehr leicht aufgewühlt wird, gestört wird. Und wenn der Verstand gestört ist, dann ist es sehr schwierig, sich zu konzentrieren. Und ohne dass man sich konzentrieren kann, dass man sich nicht mit diesen transzendentalen philosophischen Themen beschäftigt. Sehr, sehr schwierig. Da wird das ganz praktisch, wenn man zum Beispiel diese Bücher lesen muss, wie die Bhagavad Gita oder das Bhagavatam, oder wie hohen philosophische Klassen, in der transzendentale Philosophie besprochen werden, ist es manchmal sehr, sehr schwierig, den Verstand zu konzentrieren, zu fixieren. Weshalb ist das? Weil unser Verstand aufgewühlt ist oder agitiert ist von den Sinnen. Der Geist sollte kontrolliert sein, die Sinne sollten kontrolliert sein. Das heißt, wenn die Sinne und der Verstand kontrolliert werden, in dieser Weise, der Grundlage der religiösen Prinzipien, dass das Leben sehr lukrativ ist. Shamon Dhamma, Tapa ist ein anderes sehr wichtiges Wort in unserer Tradition. Tapa bezieht sich auf Ensam. Auf Ensam. Man kann nicht ohne Tapasen, ohne sich Schwierigkeiten zu akzeptieren, sich Schwierigkeiten aufzuerlegen, ist also nicht möglich, spirituellen Fortschritt zu machen. Ohne diszipliniert zu sein. Und wir haben zum Beispiel als Gottgeweihte, zumindest die Gottgeweihten, die Einweihung akzeptiert haben oder empfangen haben, haben wir vier Prinzipien akzeptiert. Vier regulierende Prinzipien akzeptiert. Dass wir kein Fleisch essen, dass wir kein Fisch essen, kein Ei. Obwohl wir auch in Bayern leben und auch in Deutschland leben. Umgeben von so viel Fleischessern, so viel Bockwurstessern und wer weiß was anderes. Und Bratfischen, Backfischen. Und so viel, es ist gewohnt Fleisch essen in diesen Ländern, in dieser Umgebung. Folgen wir trotzdem diesem Prinzip. Strikt kein Fisch, kein Fleisch und keine Eier zu essen. Dann keine Berauschungsmittel zu nutzen. Wie zum Beispiel zu rauchen, Marihuana zu rauchen, Schädel zu rauchen, LSD zu nehmen, Bier zu trinken, sehr, sehr schwierig für Wein, oder? Bier, Oktoberfest. Und dann kein Tee zu trinken und so weiter. Das befindet sich alles in dieser Kategorie. Dann unzulässige sexuelle Beziehungen. Das ist eine andere Ursache, unseren Verstand aufzulösen, uns zu stören, wie sagt man, unser Fortschritt im spirituellen Leben zu stören. Die Wilde Schrift empfehlen deshalb, dass man Sexualität nur haben sollte, um Kinder zu zeugen. Und nicht außerhalb der Ehe, sondern mit einer ordnungsgemäß verheirateten Partner. In allen Kulturen, in allen religiösen Kulturen in der Welt kennt man dieses Prinzip. Genauso zum Beispiel hier auch. Das Sakrament der Ehe. Wir haben oft davon gesprochen, dass es ein Unterschied ist. Dass es in der tierischen Gesellschaft es kein Sakrament der Ehe gibt. Sondern dass das Sakrament der Ehe nur in der menschlichen, zivilisierten menschlichen Gesellschaft gibt. Ursprünglich ist der die Idee dahinter steckt, dass wir forschen machen im spirituellen Leben, dass das menschliche Leben dazu bestimmt ist, spirituellen Fortschritt zu machen, sich nicht zu erniedrigen auf die Ebene von Tieren. Was bedeutet das? Tiere bedeutet, und tierisches Bewusstsein bedeutet, dass wir nur interessiert sind an Essen, Schlafen, Sexualität und Verteilung. Mit anderen Worten, dass wir glauben, dass wir der Körper sind. Und den Körper, um die Sinne zufriedenzustellen, das höchste Ziel im Leben ist. Und all diese religiösen Prinzipien stehen da, aber sind deshalb aus dem Grund uns gegeben worden. Ohne Existenz zu regulieren, unser Leben zu regulieren und langsam uns zu erheben, spirituellen Fortschritt zu machen. Und das ist auch das, die Idee, die dahinter steht. Bei diesen vier Prinzipien. Das letzte Prinzip ist, dass ein Gottgeweihter es auch vermeiden soll, oder dass er auch Glücksspiel vermeiden soll. Oder wie Paulus sagte, frivolen Sport. Ist das was? Frivolous Sport? Ja, frivolen Sport.
Leichtfertig.
Sport. Aufreizender Sport. So, diese Prinzipien bilden sozusagen die Grundlage von Tapas. Wir haben ganz natürlich die Neigung, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich habe Harvard in einem Artikel zusammen erklärt, dass selbst in den tierischen Formen des Lebens die Neigung besteht nach Berauschung, nach Sexualität, nach alles zu essen, was man ohne Diskrimination alles zu essen, was man essen kann. Aber dass diese menschliche Form des Lebens bestimmt ist, zu tapasen. Dass man nämlich sich freiwillig Schwierigkeiten auferlegt, um ein höheres Ziel zu haben. Und das höchste Ziel ist, dass man seine ursprüngliche Beziehung, natürliche ewige Beziehung zu Krishna und zu Gott, wieder aufnimmt. So, Shamo Dhamma Tapa Sochan. Sochan bedeutet, dass man rein ist, dass man ein reines Leben hat, dass man sauber ist, innerlich und äußerlich. Man hat ein paar diesen Slogan, oder wie sagt man, diese Erklärung geben, dass die Reinheit nächst zu haben. Die Reinheit nächst zu Heiligkeit ist
Gott,
zur Wirklichkeit. Nun sauber zu sein, innerlich, äußerlich und auch innerlich, ist ein anderes wichtiges Prinzip. Genauso wie wir uns äußerlich reinhalten, den Platz reinigen, sauber halten, den wir leben, unsere Kleidung reinigen, regelmäßig, unsere Zähne putzen, uns rasieren, waschen und so weiter. Dann sollten wir uns auch bemühen, uns innerlich reinzuhalten. Und wie können wir uns innerlich reinhalten? Und dann speziell, zu diesem Zweck werden uns speziell das Singen oder Chanten der Heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So wie man hier Hare Krishna sagt. Das hat jeder das ganze Mantra. So, das ist der Vorgang, wenn wir uns reinhalten. Und dann Shamo Dhamma Tapa Socham Kshanti. Kshanti bedeutet, dass wir als ein Brahmana tolerant sind. Tolerant bedeutet, trotz aller großen Schwierigkeiten, trotz so vieler Dualitäten, so vieler Unglück verheißenden Umstände, ist ein Brahmana doch immer ausgeglichen. Das ist ein hohes Maß an, wie sagt man, hohes Maß an Toleranz. Schaut die Ajavam. Ajavam bedeutet, dass ein Brahmana ehrlich ist, eine andere Qualität. Im Kali Yuga werden wir mehr verloren. Weil es heißt, dass das die letzte Qualität ist von den vier universalen Qualitäten der Religion. Nur heißt es, dass dieses Prinzip der Ehrlichkeit das letzte Prinzip ist. Ehrlichkeit, Ajavam bedeutet nicht nur Ehrlichkeit, sondern Ajavam, was Shri Prabhupada auch übersetzt hat, einfacher. Diese Begriffe oder diese Bedeutung sehr eng miteinander verbunden. Jemand sehr, wie sagt man, sehr, wie sieht das? sehr kompliziert, ist sehr diplomatisch, ist sehr, sehr schwierig, ehrlich zu sein. Die Dinge einfach sozusagen in diesem Sinne zuzugeben, dass es schon so ist. Ajahn. Dann Gyanam. Gyanam bedeutet Wissen. Wissen bedeutet nicht unbedingt Wissen, was wir in der Universität lernen, oder was wir in der Zeitung lernen, lesen, oder was wir im Fernsehen oder in der Schule gelernt haben. Sondern wenn die Vedischen Schriften von Gyana sprechen, dann wird es die Grundlage des Gyana, dass wir verstehen, wer wir selber sind. Also wenn wir verstehen, dass wir zumindest theoretisch verstehen, dass wir nicht der Körper sind, dass wir eine spirituelle Seele sind und dass wir als solches ein Teil Gottes sind. Und die nächste Qualität ist Vijnana. Vijnana bedeutet Weisheit, verwickeltes Wissen. Das ist sehr interessant, wie Shri Prabhupada das hier erklärt in der Erläuterung. Er sagt, dass Krishna, wenn Krishna zu Arjuna spricht, dann war das nicht Jnana, sondern Vijnana. Sehr wichtig, von wem man hört. Das ist nicht egal, von wem man hört. Wenn man von jemandem hört, der das Wissen verwirklicht hat, hat dieses Wissen viel mehr Macht. Wir können das ganz praktisch sehen. Zum Beispiel auch in unserer Institution. Wenn wir über die spirituellen Themen sprechen, über die Heiligen Schriften, Vorlesungen halten und so weiter. Je mehr jemand verwirklicht ist, je mehr haben seine Worte Kraft. Wenn wir zum Beispiel die Tapes oder die Klasse von Srila Prabhupada hören, macht man sich vielleicht manchmal wundern, besonders wenn man sich nicht sehr gut auskennt mit der Philosophie des Krishna. Also macht man sich manchmal wundern, wie einfach Srila Prabhupada spricht. Mit wie einfachen Worten Srila Prabhupada komplizierte philosophische Inhalte erklärt. Deshalb, weil großen Seelen wie Srila Prabhupada dieses Wissen verwirklicht haben. Wenn wir zum Beispiel die Klasse von Schüler Powerbot hören, können wir, wenn wir frei sind von Neid oder eine demütige Haltung annehmen, in dieser Weise von den Lotusblüten und der großen Seele hören, dann können wir sehr viele Verwirklichungen machen. Wenn man sich das ganz praktisch hier am Ende der Bhagavad Gita erklärt, Arjuna Krishna, dass er alleine das Hören von Arjuna, von Krishna, völlig geläutert worden ist. Nur dieses Tatschwinum, dieses Hören von Autos in der Quelle, ist ein elementares Prinzip von Krishna. Also Jnana bedeutet nicht nur einfach theoretisches Wissen oder Wissen von der phänomenalen Welt, von der Materie, sondern dass man auch versteht, was die spirituelle Realität ist, von der wir ein Teil sind. Und dann hast du die Kyan. Astikyam, wie wir schon erklärt haben, besitzt sich auf Religiosität. Nur ein Brahmana ist religiös. Tiefen Glauben. Oder wie sagt man? Nur ein Vertrauen in die Heiligen Schriften, Shastra. Das ist eine Sache, die wir auch, besonders in der westlichen Welt, so gut wie zurückgewiesen haben. Die Aussagen der Heiligen Schriften ist absolut oder vollkommen zu akzeptieren. Und wenn Srila Prabhupada darüber gesprochen hat, oder Veda gesprochen hat, oder Veda erklärt hat, dann hat er erklärt, dass dieses Wissen oder Veda, dass es erst auf absolutes Wissen ist, wissenschaftliches Wissen. Und Srila Prabhupada hat erklärt, dass wissenschaftliches Wissen nicht bedeutet, dass man mehr Wissen erlangt durch einen empirischen Vorgang, dass das Wissen vollkommener und vollkommener und vollkommener wird, sondern er hat uns erklärt, dass Veda bereits vollkommen ist. Es bedarf keiner Beweise oder keiner Experiment. Genau wie Srila Prabhupada das Beispiel gegeben hat mit der Mutter, die dem Kind die Identität des Vaters erklärt. Nur das Kind mag versuchen, die Identität des Vaters zu verstehen. Aber solange es nicht von Auslöse der Quelle hört, vom Vater hört, von der Mutter hört, ist es nicht möglich, in vollkommener Weise die Identität des Vaters zu verstehen. Von der gleichen Weise wird auch das vedische Wissen verglichen mit unserer spirituellen Mutter, die uns Auskunft gibt über den spirituellen Vater, die uns die Identität des spirituellen Vaters offenbart. Und das ist die Weise, in der das vedische Wissen seit unvordenklichen Zeiten akzeptiert wird. Genauso wie Krishna uns hier aber auch wieder in diesem Vers erklärt, dass er ihm dieses Wissen gibt, oder dass er nur dieses Wissen aufnehmen kann, akzeptieren kann, weil er völlig frei ist von allem, alles zu mir. Am Ende der Erläuterung erklärt uns die Erfahrung, dass man die Bhagavad Gita nicht erklären kann. Oder nicht die Erklärung nicht. Die Erläuterung schreiben kann zur Bhagavad Gita, Kommentare schreiben kann. Ohne dass man frei ist, nein. Dass man nämlich glaubt, dass man wichtiger ist als Krishna. Oder dass die eigene Meinung, die Meinung Krishna, also der Worte Krishnas, gleich ist. Und der Bhagavad Gita hat so erklärt, dass das die ursprüngliche Ursache dafür ist, dass wir in diese materielle Welt gekommen sind. Aufgrund unseres Leidens. Mit anderen Worten, das ist unsere Krankheit. Und solange wir uns nicht reinigen von dieser Krankheit, das ist nahe nichts, lieber Gott, ist es uns nicht möglich, in das Mysterium des transzendentalen Verstehens über Gott einzugehen. Und genauso wie Krishna uns in der Bhagavad Gita erklärt am Ende des 11. Kapitels, wo er sagt, dass man nur durch ungeteilte Hingabe dieses Mysterium verstehen kann. Ungeteilte Hingabe bedeutet, dass jemand vorbehalten ist, den Lotusfüß des höchsten Herrn gibt. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist nicht etwas, was man in einem Moment erreichen kann. Dazu bedarf es eines sehr sorgfältigen Trainings, eine Disziplin, des Befolgens von religiösen Prinzipien und so weiter. Aber in dieser Weise werden wir langsam, langsam rein. Wir werden wieder gefestigt in unserer ursprünglichen Position, was die Erdischen ist. Aber wenn unser Herz gereinigt ist, dann können wir diese transzendentalen Inhalte der Wilden Schriften mehr und mehr und mehr verstehen. Und so hat Schüler Pavlis auch zum Beispiel empfohlen, dass wir in unserem transzendentalen Studium mit der Bhagavad Gita beginnen. Die Bhagavad Gita ist so gut wie das ABC dieser transzendentalen Wissenschaft. Wenn wir die Bhagavad Gita studiert haben, dann sollten wir weiter lesen, das Srimad Bhagavatam. Vor ein paar Tagen haben wir das Bhagavatam gesprochen. Der Ruhm des Bhagavatams, dieses Bhagavatams bekannt ist, dass die Paramahamsa Sangita, also die Schrift der Gottgeweihten, beziehungsweise der auf der höchsten Stufe verwirklichten Gottgeweihten, Paramahamsas oder Bhagavatas. Und dann, als der Bhagavatam erklärt, dass wenn wir das Bhagavatam gelesen haben, dass wir auch das Chaitanya Charitamrita gelesen haben. Chaitanya Charitamrita ist normalerweise sehr, sehr schwer zu verstehen, wenn man nicht durch diesen Vorgang gegangen ist. Wenn man nicht das ABC des spirituellen Lebens verstanden hat. So gibt es so viele Tiefen. Also tiefer und tiefer das Verständnis. Aber man hat keinen Zugang zu diesem tiefen Verständnis, wenn man den Vorgang der Erläuterung folgt. Vor allem, wenn man nicht gesegnet wird, von reingeweihten ist. Wir haben keinen Zugang, genauso wie wenn wir zum Beispiel das Beispiel zwischen der Farbe gegeben haben, mit dem Honigglas. Wir mögen davon gehört haben, dass sich im Honigglas süßer Honig befindet. Aber solange wir das Geheimnis nicht lernen, wie wir den Deckel abdrehen, werden wir niemals den Honig genießen können. Wir mögen am Glas lecken. Wir mögen dass da was Süßes ist. Aber wir werden niemals den Geschmack des Honigs genießen können, wenn wir nicht lernen, den Deckel abzudrehen. Und dieses Geheimnis, den Deckel abzudrehen, müssen wir lernen. Von erfahrenen Beispielen. So, das ist nicht damit getan, dass wir spekulieren. Es reicht nicht aus, im spirituellen Leben eine große intellektuelle Kapazität zu haben. Oder irgendwelche materiellen Qualifikationen zu haben, reich zu sein, schön zu sein. Im Gegenteil, im Bhagavatam heißt es, dass wenn jemand nach diesen materiellen Füllen strebt, sei es eine gute Familie zu haben oder in einer guten Familie geboren zu werden, Janma, ich war ja. Janma, Reichtum, materiellen Reichtum zu erlangen, viel Geld zu verdienen und so weiter. Wenn jemand nach materieller Bildung strebt, alle möglichen Doktortitel, wie sagt man? Erwerbt, Doktortitel erwerbt, einen großen Gelehrten werden. Oder wenn jemand danach strebt, nach Shribi, Shribi bedeutet schön zu sein, charismatisch, ne, sich stundenlang im Spiegel zu betrachten, bevor man auf die Straße geht. Ne, diese Königin Kundi erklärt uns, dass wenn man nach diesen vier Dingen strebt, nach einer guten Familie, nach Reichtum, nach weltlicher Bildung, nach Schönheit, dass man nicht ehrlich wird, aufrichtig zu Gott beten kann. So, das sind keine Qualifikationen, die hilfreich sind. Im Gegenteil, das heißt, wenn man diese, nur von diesen Dingen angezogen wird, sich angezogen von diesen Qualitäten, dass diese Qualitäten eine Art berauschende Wirkung haben auf die Finger. Wenn es einem deshalb schwerfällt, die Transzendenz zu verstehen. Sondern unsere Qualität, oder die wichtigste Qualität, die wir haben sollten, ist das, was hier Krishnas Bhagavad-Gita beschreibt. Anasuya. Dass wir frei sein sollten von Nein. Und dass wir bereit sein sollten, uns den Blutesfüßen des höchsten Herrn zu geben oder das andere, was er kann. Das heißt, dass natürlich kombiniert mit Herzlichkeit, mit Barmherzigkeit, besser gesagt. Der Vaishnava, was wie Krishna sehr nahe stehen, dass man dadurch Zugang zu Krishna in Chaitanya Charitamrita heißt es, dass dieser Bhakti Data, der Same der reinen Liebe zu Krishna, dass man ihn empfangen muss, nur von einer reinen Seele. Und dass man diesen Samen tief ins Herz pflanzen sollte. Und ihn behüten sollte, regelmäßig bewässern sollte, beschützen sollte. Das ist ein sehr wissenschaftlicher, sehr, sehr detaillierter Vorgang, der zum Chaitanya Charitamrita beschrieben wird. Es ist nicht eine Frage von Spekulation, es ist nicht eine Frage von Mutmaßung oder von, dass man seine eigene Philosophie schafft. Sondern wir sollten, wie uns die Vedaschriften erklären, wir sollten demütig und ergeben, sollten wir nach Fußspuren der Achayas finden. Und diese Fußspuren, diese Achayas, diese Linie der Achayas, ist bekannt als Guru Parampara. Das heißt, dass die spirituelle Energie, die Barmherzigkeit Gottes durch die Guru Paramparas kommt, durch die Nachfolgen von reinen, geweihten Krishnas. So, und ohne, dass wir frei sind von Neid, oder ohne, dass wir es lernen, demütig zu sein, geduldig zu sein, diese Qualitäten zu entwickeln, die wir anfangs beschrieben haben, das ist sehr, sehr schwierig, diese Dinge zu entscheiden. So, ich wollte hier schließen, weil ich mich fragen lassen. Ja?
Bekanntlicherweise erhält man Segnungen von Gott, indem man Entsagungen auf sich nimmt. Aber in euren Schriften habe ich auch eben öfters gelesen, dass es eine grundlose Barmherzigkeit gibt. Wie erlangt man die? Oder kommt man zu der? Ohne dass man eine Entsagung grundlos heißt, ohne dass man einen Einsatz bringt.
Es gibt verschiedene. Nee, grundlos bedeutet
oder
nicht.
Grundlos
bedeutet lediglich, dass da keine, dass Gott nicht gezwungen werden kann, uns seine Herzlichkeit zu geben. Aber es gibt verschiedene Arten von Segen. Das heißt, dass, wie war das noch? Ja, wenn Gott barmherzig ist, dass er jemanden alle möglichen Segnungen geben. So. Weltliche, oder wie sagt man, die Reichen, die Schönen und so weiter. Aber dann heißt es, wenn Gott wirklich barmherzig ist, dass er dir alle diese Segnungen wieder wegnimmt. Dass er nichts anderes bleibt, als nur die Lotusfüße des Herrn. Als nur der reine Dienst zum Herrn. So, da gibt es verschiedene Arten von Segnungen. Der Bhagavad-Gita sagt uns Krishna auch, dass manchmal Menschen, oder dass Menschen, die von Sinn sind, nach materiellen Segnungen, dass sie sich gar nicht an Gott wenden, sondern dass sie sich an die Halbgötter wenden. Weshalb? Weil die Halbgötter einfacher zufriedengestellt werden können. Und weil sie schneller Segnungen geben. Denn wenn wir uns an Gott wenden und ihn um Segnungen bitten, das ist über eine Zeit lang dauert. Weshalb? Weil Krishna es erst einmal reinigt. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj war ein Sohn eines Königs. Und er war von seinem Vater misshandelt worden. Und der Vater hatte ihm sein Königreich sozusagen vorenthalten. Und dann gegen der du immer hast, ging zu deiner Mutter. Nahm er seine Mutter zu. Und seine Mutter sagte ihm, erklärte ihm, dass sein Vater, dass sie nichts daran ändern konnte, weil sein Vater der mächtigste Mann, die mächtigste Person ist. Und dass der Einzige, der ihm helfen könnte, Gott ist. Und dann ging Dhruva Maharaj, und gleich er nur ein kleines Kind war, ging er hinaus auf der Suche nach Gott. Und er hörte, dass die Weisen, oder dass die, wie sagt man, die Wahrheit suchten, dass sie in den Wald gingen und sich Buße und Entsagung aufrichten, um Gott zu finden, Gott zu verbinden. Und so folgte er ihrem Beispiel, er ging auch in den Wald und legte sich große Buße und Entsagung auf. Das war sehr speziell, weil er war erst 5 Jahre alt. Das war kein Jüngling oder kein ausgewachsener Mann. Das war ein kleines Kind. Und er war schon so entschlossen. Ging in den Wald und legte sich große Buße und Entsagung auf. Und das heißt in Bhagavatam, dass nur als er sich in dieser Weise bemühte, erfuhr Narada Muni. Narada Muni hatte noch. Und auf Geheiß des höchsten Herrn kam Narada Muni zu der Stelle, wo Dhruva Maharaj sich große Bußen auferlegt hat. Und Narada Muni prüfte seine Ernsthaftigkeit. Er forderte ihn heraus und sagte, Bruder, was machst du denn? Kleine Kinder, die sollten zu Hause bei ihrer Mutter leben und nicht im Wald und sich Bußen und Klagen aufnehmen. Und dann fängt er an, mit ihm an zu argumentieren. Er sagte, du solltest ausgleichen, diese Beleidigung deines Vaters oder deiner, besser gesagt, deiner Stiefmutter, hättest du einfach tolerieren sollen. Und Dhruva Maharaj erklärte Narada Muni, ich bin kein Mann. Und ich will jetzt nicht nur das Reich meines Vaters, sondern ich will ein Reich, was noch größer ist, als das Reich Brahmas. Und Brahma ist bekannt als der Herrscher des Universums, nicht nur eines Planeten, eines unbedeutenden Planeten. Und als Narada Muni sah, wie entschlossen Dhruva Maharaj war, Gott zu finden, fühlte sich sehr, wie sagt man, fühlte Mitleid, spürte Mitleid mit ihm. Und begann ihn zu unterweisen im hingungsvollen Dienst. Er erklärte, wie er hingungsvollen Dienst ausführt und dadurch Krishna finden. Und als Dhruva Maharaj die Segnung bekam von Narada Muni, der Anweisung des autorisierten spirituellen Meisters folgte, weil er nach kurzer Zeit war schon erfolgreich. Innerhalb von sehr kurzer Zeit, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube 6 Monate waren das. Oder 6 Monate? Oder noch weniger Zeit. Er folgte diesen Prinzipien, die ihm Narada Muni gegeben hatte, sehr, sehr strikt. Das heißt zum Beispiel auch im Bhagavatam, dass Narada Muni ihm empfohlen hatte, eine Bildgestalt zu verändern. Und dass diese Bildgestalt aus Erde hergestellt wurde. Das heißt in den Shastras, dass Bildgestalten aus verschiedenen Elementen hergestellt werden können. Und wenn man im Wald ist, hat man normalerweise nicht die Möglichkeit, wie sagt man, sophisticated, wie sagt man so? Ausgefeilten hingungsvollen Dienst auszuführen. Indem man auf goldenen Tellern oder silbernen Tellern die Opferungen opfert und so viel Ghee-Lampen hat man das möglich. Und deshalb heißt es, dass man, wenn man in solchen Umständen ist, dass man auch eine Bildgestalt verehren kann, die man aus Ton macht oder aus Erde herstellt. Und in dieser Weise verehrte Narada Muni diese Bildgestalt. Und er war erfolgreich nach einiger Zeit. Und das heißt, innerhalb von kurzer Zeit, dass der Herr sich angezogen fühlt von seiner Hilfe und dass er sich ihm offenbart. Und dass er vor ihm erschien, in einer ganz besonderen Form, in einer vierarmigen Form. Die bekannt ist als Prishnigara. Und als Dhruva Maharaj diese Form wahrnahm, war er sehr beschämt. Normalerweise, wenn eine solche große Seele den Darshan des Herrn hat, nur den Herrn wahrnimmt, ist man überwältigt von Freude, von transzendentaler Ekstase. Aber das heißt im Bhagavatam, dass Dhruva Maharaj beschämt ist. Und er betete zu Krishna. Und er betete: Oh mein Herr, ich habe zerbrochenes Glas gesucht Und ich habe jetzt den wertvollsten Gegenstand gefunden. Das heißt, er vergaß im Grunde alles. Er vergaß seine Motivation, weshalb er sich Gott ergeben hat, nämlich ein Königreich zu bekommen. Als er letztlich Krishna fand, wurde das Königreich völlig unbedeutend. Und obgleich er kein Königreich mehr hält, kein Königreich mehr haben wollte, nun segnete Vishnigama ihn doch in der Weise. Und weil es kein Reich gibt in diesem Universum, was mächtiger ist als das Reich Brahmas, gab ihm einen spirituellen Planet, einen Kunderplanet. Der bekannt ist als der, wie sagt man den? Polarstern. Bhagavatam heißt es, dieser Polarstern, ein transzendentaler Planet ist, der selbst nach der Auflösung und Zerstörung des Universums weiter existiert. Und dieser Planet ist auch bekannt als Duvaluk. Das ist der Planet Duvaluk. So, weshalb habe ich diese ganze Geschichte erzählt? Wegen der Motivation. In Bhagavatam heißt es, ob man materielle Wünsche hat, oder ob man nach Befreiung sucht, oder ob man gar keine materiellen Wünsche mehr hat. Ein Mensch mit breiter Intelligenz sollte unter allen Umständen den Höchsten helfen. Das heißt, wir sollten uns nicht an irgendwelche anderen Persönlichkeiten wenden, weil letztlich wurde der Herr es ist, der uns gesehen hat. So, aber wenn wir uns direkt an Krishna wenden, Krishna ist auch bekannt als die höchste reinigende Kraft. Und wenn wir uns dem Herrn nähern, dann werden wir gereinigt, werden wir geläutert. Ganz gleich, mit welchen Motivationen wir uns dem nähern werden. Wenn wir uns an den Herrn wenden, heißt zum Beispiel auch in den Shastras, heißt es, selbst wenn man sich in feindlicher Weise dem Herrn nähern und von ihm getötet wird, wird man auch gesichert. Und deshalb ist es nicht so einfach, mit dem Herrn zu kämpfen. Oder der Feind des Herrn zu sein. Das enthält mich einen ganz besonderen Sehen. Ganz besonderen Sehen. So, wir sind ohne Zweifel. Ne? Wir sind noch nicht rein, wir sind keine großen Seelen, keine vergehenden Seelen. Keine ohne nur die Gefahr von mir selber schon. Ne? Aber wir haben das Vertrauen, dass wir uns im Hingang vollen gehen zu Krishna mit der Führung von erfahrenen Gottgeweihten beschäftigen. Dass wir mindestens gereinigt werden von allen Motivationen. Von allen fremden Motivationen. Wir können nicht von allen Motivationen gereinigt werden. In Shastras heißt es, Bhukti Siddhikami. Krishna, wie wird es noch die erste? Die Übersetzung ist, dass jemand, der Bhukti Kami ist oder Siddhi Kami, das sind drei Arten von Kamis, oder Menschen, die nach Ergebnissen streben. Das ist einmal der grobe Materialist, der nach Sinnbefriedigung strebt, der nach dem Reichtum. Dann derjenige, der nach der Vollkommenheit im Wissen sucht. Und jemand, der nach mystischen Kräften sucht. Heißen alle Ashant. Ashanta bedeutet, dass sie nicht Frieden erlangen, sondern dass sie gestört sind. Man sind immer unzufrieden. Krishna Bhakta Nishkamata Yivashan. Nur der Bhakta, wenn wir von Bhakta sprechen, wenn die Veden von Bhakta sprechen, beziehen sich nicht auf Novizen im Krishna-Muster. Sondern Bhakta bezieht sich im Grunde auf Gemeinde Krishnas. Und dann heißt es, Krishna Bhakta Nishkamata Yivashan. Nur die Bhaktas, und die Gottgewalten sind friedlich, weil sie frei sind von allen selbstlosen Wünschen. Und Shri Prabhupada dazu erklärt, dass das nicht bedeutet, dass man völlig frei wird von allen Wünschen, weil Wünschen ist das aktive Prinzip der Seele. Sondern dass wir frei werden von allen, künstlichen Wünschen. Unser ursprünglicher Wunsch oder natürliche, reine Wunsch ist, dass wir Krishna dienen sollen, Krishna zufriedenstellen. Aber wenn wir unreinig sind von Karma oder Jnana oder auch nach dem Wunsch nach Siddhi, nach mystischen Vollkommenheit, mystischen Kräften, und wenn wir immer ungestört sind, wenn wir nicht gestört sind, So, jetzt habe ich schon ein bisschen ausgeschweift hier. Deine Frage, was war?
Ja.
Ja.
So halt. Also ich habe schon eigentlich auch gemeint, dass man die Entsagung auf sich nimmt, um Gott zu finden. Und das, wo dann eben der Unterschied ist, oder eben, dass man die Barmherzigkeit, die grundlose Barmherzigkeit erfährt, ohne diese Entsagung, um Gott zu finden.
Ja, letztlich
habe das schon nicht auf diese materiellen Wünsche.
Das ist richtig. Letztlich können wir Gott nicht verstehen durch den Sagen. Sondern wir sind abhängig von der Herzlichkeit Gottes, oder besser gesagt von der Herzlichkeit seiner Gemeinde. Das heißt, mit Schatz ist dass Gott sich die Person aussucht, den er seine Herzlichkeit hat. Das sollte man lernen, dass man auch hier hat. Zum Beispiel hier nach Krishna. Weil du anders zu dir bist. Weil du frei von Leid bist. Im 4. Kapitel, im 1. Vers, sagt Krishna, ich gebe dir dieses Wissen, weil du mein Freund und mein Geweihter bist. Er sagt dir nicht, weil du weißt, was gebildet bist, weil du stark bist, weil du Kshatriya bist. Sondern weil du mein Freund und mein Geweihter bist. Freund bedeutet, dass man eine freundschaftliche oder eine günstige, eine positive Haltung. Und Geweihte bedeutet, dass man eine ergebene Seele ist. Dass man kein anderes Interesse mehr hat als das Interesse Krishna. Was immer Krishna will, das wird mein Wunsch. Und Chaitanya Mahaprabhu hat das nur in sehr wunderbarer Weise erklärt. Wenn ich in deinem hingebungsvollen Dienst Leid erfahre, dann ist dieses Leid meine größte Freude. Das ist noch nicht, das ist nicht richtig erklärt, sondern wenn ich dadurch, dass ich dich zufriedenstelle, Leid erfahre, dann ist dieses Leid im Grunde die größte Freude. Ist verständlich?
Das heißt quasi, da können Entschuldigung. Ja. Ich hätte eine Frage zum Schluss, bevor das uns erwähnt mit dem Wünschen. Und es ist gerade auch mitbekommen, dass eigentlich der ganze Vorgang ist ja damit beschäftigt, dass wir unsere Wünsche verändern, also von der materiellen zu den spirituellen Wünschen. Und was ich verstanden habe, ist der wichtigste Vorgang, dass man das ändert, dieses Herz, einfach diese materiellen Wünsche, diese Wurzeln rausnehmen durch das Chanten. Und meine Frage kommt dann immer wieder, weil letztendlich auch durch die Schriften entwickelt man ja anderes Wissen, durch das man die Wünsche dann auch umorientieren kann. Weil Wünsche sind eigentlich basiert auf dem Wissen, was der Mensch hat. Ne? Also welche Erfahrungen wir sammeln und letztendlich das Wissen selbst. Ne? So, was ist dann wichtig oder wie könnte man das nehmen, das Chanten und vielleicht mit dem Studieren der Schriften? Man kann nicht sagen, Chanten ist wichtiger als Studieren der Schriften, beides geht Hand in Hand, aber doch der Vorgang ist ja das Chanten. Das war der Name. Andererseits sind auch die Schriften da und wir sehen das. Irgendwie haben wir immer Probleme, dieses Maß zu finden, zwischen den beiden.
Ja, sollte das kein Problem sein. Wenn wir unsere 16 Runden starten, würde ich sagen, das ist das Maß, das Mindestmaß.
Es geht ja wieder um die Konzentration. Ne? Mhm. Und was ich bemerkt habe, ist ja viel, viel einfacher, wenn man den heiligen Namen einfach chantet. Einfach durch das Weiter, wenn man weiter chantet, kommt die Konzentration wieder zurück. Je mehr man chantet, desto besser könnte man sich normalerweise konzentrieren.
Im Grunde sind diese Vorgänge nicht getrennt, getrennt von sind.
Ja.
Sie sind alle verbunden. Wenn ich zum Beispiel höre aus den Shastras, die Klassen hören so, dann entwickle ich den Wunsch, mich Krishna zu ergeben, den Anweisungen Krishnas zu folgen, ihm zu dienen, die heiligen Namen zu chanten. Und wenn wir die heiligen Namen chanten, uns im himmelsvollen Dienst beschäftigen, werden wir mehr und mehr geläutert. Und wir entwickeln mehr und mehr den Wunsch über Krishna zu hören, oder? Wenn wir uns absorbieren, dann hängen wir uns von den vollen Schraven und Kirtan, und hören und schalten über Krishna. Je mehr werden wir, wird dieser Wunsch gereinigt, je mehr werden wir uns angezogen fühlen von all den Dingen, die mit Krishna beziehen sind.
Aber wieso, so haben wir dann meistens, was ich bemerkt habe, dann Probleme mit dem Studierendenschaft.
Das ist eine Frage von Disziplin und Regulation.
Zum Beispiel das Chan, das weiß ja dann letztendlich jeder, der
wohl. Zum Beispiel hat Shri Prabhupada nur uns gesagt, dass wir so viel und chanten und lesen sollen, wie wir können. Ja, und er hat uns so viele Bücher gegeben. Ja, aber anstatt die Bücher von Srila Prabhupada zu lesen, ja, lesen wir so viele andere Sachen. Weshalb? So, da ist eine gewisse Disziplin drin. Das ist was Tapas hier bedeutet. Ohne Tapas ist nicht möglich, spirituellen Fortschritt zu machen. Ja, wenn wir zum Beispiel die Klassen haben regelmäßig. Ja, wenn nicht die Klassen haben, dann sollten wir zumindest lesen. Wir sollen uns zusammensetzen. Wenn wir die Möglichkeit haben, mit anderen Gottgeweihten zusammenzusetzen, sollen wir zusammenlesen, ja, kommentieren. Oder wenn jemand jetzt eine Klasse geben kann, sollen wir eine Klasse geben, sollen wir zuhören. Und man kann immer was lernen aus den Klassen, selbst wenn der Gottgeweihte noch nicht so viel verwirklicht hat. Oder? Und im Grunde sind die Bücher von Srila Prabhupada sind so tief, geben uns so viele Antworten. Wir waren immer nur fortfahren, die Bücher von Srila Prabhupada zu lesen. Und wenn er alle unsere Fragen und Antworten machen lässt. Es gibt einige Briefe, wo Prabhupada diesen Punkt erklärt. Ich habe ja schon öfters erwähnt, da gibt es einen Brief, der besonders aufgefallen ist. Anscheinend hatte da ein Gott über eine lange Liste von Fragen zu Srila Prabhupada geschickt. Dann hat Prabhupada einfach nur geantwortet, bitte lese meine Bücher. Wenn du meine Bücher liest, wenn all diese Fragen, die wir gezeigt haben, so eine schöne Antwort. Das heißt, meine Worte, das ist Wissen, ist im Grunde natürlich. Das ist künstliches. Das heißt, im Laufe der Reinigung des Läuterungsvorgangs, wenn wir mehr geläutert werden, wir strikt sind im Befolgen der Disziplin, dann werden wir ganz natürlich rein. Und unser Verständnis wird tiefer und tiefer und tiefer. Genau wie Krishna Bhagavad Gita sagt. Wenn jemand mir ergeben ist, wenn meine Transmit haben wollen, ja, die Übersetzung von dem Vers Tesham, Siddhapalyuktanam, Vashakam, Bhuvakam, Adami, Buddhi, Yogam, Tam, Jena, Mantriyam. So Krishna sagt, wenn mich jemand mit Liebe verehrt, wenn er mir hingegeben ist, gib ihm Intelligenz, gib ihm die Intelligenz, mit dir zu reden. Und das bedeutet auch, dass Krishna uns hilft, im praktischen Leben. Dass uns auch nicht beliebt, Bücher zu lesen, Gemeinschaft an den Vaishnavas. Das immer führt durch alle Schwierigkeiten, dass wir nie den Hingus von den Dienst aufgeben. So Disziplin ist ein sehr wichtiger Punkt. Sehr wichtiges Prinzip. Sri Rupa Goswami erklärt uns in der Lektion der Unterweisung verschiedene Prinzipien, die wir befolgen sollten. Oder auch Dinge, die wir vermeiden sollten, Hingus von den Dienst. Zum Beispiel eine Dinge, die er erklärt, ist Utsaha. Aber Utsaha bedeutet, dass wir enthusiastisch sein sollen. Wir haben gehört, und wenn wir das gehört haben, dann sollten wir sagen, okay, yes, I will do it. Das werde ich jetzt tun. Aber wir sollten nicht so, wie Fabio sagt, nicht so Armsessel-Spekulanten werden. Lehnstuhl-Spekulanten werden. Ja, indem wir einfach nur lesen und lesen und Verdauungsstörungen kriegen. Ne? Mentale oder intellektuelle Verdauungsstörung kriegt. Sondern es sollte ein gesundes Maß sein an hingebungsvollen Dienst, an Beschäftigung, nämlich die Sinne, den Geist, alles, unsere Energie im Dienst zu Krishna beschäftigen. Und dann hören. Regelmäßig hören ist sehr sinnvoll. Das wissen wir alle, besonders. Gott, wir beide wissen, dass wir regelmäßig lesen, Bücher von Srila Prabhupada lesen, jeden Tag regelmäßig lesen, dass wir ganz natürlich Geschmack entwickeln können, Srila Prabhupada. Dass wir mehr eine Begier können, die Bücher von Srila Prabhupada zu lesen. Genau wie mit dem Chanten der Heiligen Namen. Wenn wir jeden Tag unsere Runden chanten, Dann werden wir nach einiger Zeit Wohlgeschmack entweder entstanden. Wir wollen keinen Tag mehr verschwenden, wo wir nicht die heiligen Namen tun. Oder Gemeinschaft mit den Gottgeweihten ausbleiben. Oder das Nehmen vom, das Zunehmen vom Passade, das ist das Schwierige. All diese Dinge sind mehr anziehen. Und wenn wir nicht dieses Gefühl haben, wenn wir nicht diese Erfahrung machen, das bedeutet, dass wir irgendwas nicht richtig machen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der in diesem Vers auch beschrieben wird. Im nächsten Vers. Nun heißt es, dass das Krishna-Bewusstsein mit Freude praktiziert wird. Mit Freude praktiziert. Das heißt, wenn wir keine Freude erfahren im Himmelsfreundendienst, bedeutet, wir machen irgendwas nicht richtig. Das wird auch im 18. Kapitel wird es auch beschrieben von Krishna. Da heißt es Brahma-Bhuta Prasanatma. Prasanatma bedeutet, dass man Freude erfährt. Dass wenn man mehr und mehr befreit wird vom Einfluss der Erscheinung, der niederen Erscheinungsweise der Natur, dass man glücklich wird. Glück ist zum Beispiel auch ein Symptom der Erscheinungsweise der Reinheit. Brahmana bedeutet, dass er glücklich ist, zufrieden ist, ausgeht, wie sagt man? Ausgeglichen ist. Sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Das heißt, wenn wir nicht zufrieden sind, wenn wir mehr unglücklich sind, dass Gott gewollt, machen wir etwas falsch. Aber dann erklärt, dass das der himmelsvolle Dienst eine große Wissenschaft ist. Oder der Ishopanische heißt auch, dass man durch die Entwicklung von Vidya ein Resultat bekommt und von der Entwicklung von Avidya ein anderes Resultat bekommt. Und deshalb, wenn wir nicht zufrieden sind, dann sollten wir genau untersuchen, was die Ursache dafür ist. Was machen wir falsch? Meistens ist die Ursache, dass wir nicht gut hören, dass wir keine guten Runden schalten, dass wir nicht strikt sind und Sadhana, dass wir die Prinzipien nicht befolgen. Weil der Vorgang funktioniert. Wenn man den Vorgang so praktiziert, wie er ist, dann wird man automatisch gespielt. Das ist ganz natürlich ein Resultat. Wenn das nicht so ist, warum verspricht uns Krishna? Das sind keine leeren Versprechen, uns Krishna. You want to comment something on this? You want to comment something? You look like you want to say something.
No. In der heutigen Zeit ist ein riesiges Überangebot an Sinnbefriedigung und an Informationen. Und der Durchschnitt der Menschen hat auch nicht diese Disziplin, von der du gesprochen hast, Gelübde einzuhalten, Ehegelübde und verschiedene andere Dinge. Und der Geist ist sozusagen völlig beansprucht und verwirrt durch dieses Überangebot. Und der Trend geht einfach mehr und mehr dahin, auf die tierische Ebene zu kommen, dass man einfach nur noch die Sinne befriedigt und sich eigentlich nicht mehr am spirituellen Wesen schert, sondern Gott. Was können wir da als kleine Fangemeinde der vedischen Schriften dagegen tun, oder? Wir werden sogar öfters selber davon beeinflusst, von diesen
Riesen. Was ist das? Ich bin immer davon beeinflusst. Tja, das klingt wie so, das kann man tun. Der Vorgang ist simpel.
Also nicht nur für uns.
Der Vorgang ist sehr simpel, aber Prabhupada erklärt hat, die Anwendung ist schwierig. Worin besteht der Vorgang? Dass wir Gemeinschaft haben mit Vaishnavas. Also regelmäßig Teilnehmer mit Programmen der Vaishnavas. Teilnehmer Mangal Arti oder Sonja Arti. So Teilnehmer in den Klassen. Gemeinsam Prasadam nehmen, Gemeinschaft haben. Ja. Gemeinsam Himmelsfreundendienst ausführen. So die Heiligen Namen hören. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Was wir in den Büchern von Prabhupada lesen. Auf diese Weise werden wir sozusagen geimpft. Genauso wie man geimpft wird. Man geht zum Beispiel, man geht irgendwo hin, wo Infektionsgefahr besteht. Wenn man geimpft ist, ordnungsgemäß geimpft ist, wird man immun. Und dergleichen, wenn man mit, in der gleichen Weise, wenn man mit Krishna-Bewusstsein geimpft wird, wird man auch immun gegenüber den materiellen Verlockungen, den materiellen Gefahren. Wenn man einen höheren Geschmack erfährt, dann wird es leichter, diesen niederen Geschmack zu widerspringen. Wenn man natürlich keinen höheren Geschmack hat, wenn man nicht ernsthaft ist, wenn man diesen höheren Geschmack sich nicht bemüht um den höheren Geschmack, dann ist es sehr schwierig, den niederen Geschmack zu widerspringen.
Aber für eine Impfung braucht man sich nicht bemühen, die wird einfach infiziert. Eine Impfung braucht man sich nicht bemühen. Und das ist ja dann ziemlich.
Nein, nein, warum meinst du, man kann sich auf den Lorbeeren erstmal ausruhen. Hat sich mal eine Zeit lang bemüht und dann schaut man mal, wie stark man ist. Ne? Wie stark man ist.
Ich beziehe es auch auf die Frage des Gastes. Da ging es ja auch um die grundlose Barmherzigkeit. Oder ob man sich dafür bemühen sollte.
Die grundlose Barmherzigkeit ist das in der Prabhupada, dass eine grundlose Barmherzigkeit in die westliche Welt gekommen ist und es diese Bewegung für Krishna muss gegeben hat. Das ist auch die grundlose Barmherzigkeit in der Prabhupada. In der Prabhupada hat kein Mensch gezwungen, die Bhagavad-Gita zu schreiben oder in die westliche Welt zu kommen. Eine grundlose Barmherzigkeit. Was an der grundlosen Herzlichkeit hat, ist Krishna-Bewusstsein präsentiert, so wie es ist. Aber diese grundlose Herzlichkeit zu akzeptieren, wie sie ist, die zahllosen, unvergleichlichen Geschenke der Prabhupada akzeptieren, entwickeln wir ganz natürlich einen höheren Geschmack. Wir mögen sagen, wir sind noch nicht sehr fortgeschritten. Wir sind schon seit Jahren, wir mühen uns schon. Und wir kämpfen immer noch mit unserem Geist, immer noch mit unserem Sinn. Aber wenn du das vergleichst mit der Zeit, bevor du gekommen bist, bevor du die Gemeinschaft mit den Weichschlangen gehabt hast, und du dieses mal ganz, wie sagt man, mit kühlen Verstand, oder was im Deutschen?
Nüchtern,
ne? Ganz nüchtern. Da sieht man schon, dass ein Unterschied besteht. Das man schon ein bisschen vorstellen muss.
Auf jeden Fall doch.
Ja. Sonst würde man gar nicht kommen. Aber das zwingt ja keiner jetzt. Oder? Hat dich jemand gedroht? Ist deine Frau dich gedroht?
Geht das lieber nicht aus? Geht das lieber nicht aus?
Ja, wir hätten auch in die Kneipe gehen können heute. Wir hätten uns irgendwie einen Rambo-Film angucken können oder so. Aber es hat immer lieb. Weil da ist schon ein Wohlgeschmack, da ist schon etwas. Das mag noch nicht sehr tief sein und nicht sehr verfeinert sein, aber da ist schon was drauf. Und das sollen wir immer noch weiter befächern, weiter ernähren. Und weitermachen. Nach dem Prinzip einfach weiter. Das kennt ihr doch, oder? Den Spruch, das ist der deutsche Spruch. Deutsche Weichnamer-Spruch. Einfach weiter.
Augen zu und
durch. Ja?
Du hast gerade erwähnt, dass es wichtig ist, diesen höheren Geschmack zu entwickeln. Und jetzt im Verlauf, also in den letzten Zeiten, wie wir sehen, dass wir Veränderungen haben in unserer Bewegung auch, ist mir die Frage gekommen. Einerseits ist ja die Gefahr, dass man das nicht verliert. Ne? Also Anhaftung muss scheinen, das Jesus praktizieren des Vorgangs. Aber ist es nicht noch eine größere Gefahr, dass man, weil eigentlich was uns gibt, diesen Geschmack zu entwickeln, ist das Sankirtan-Yoga. Einfach
gemeinsam mit, in der Gemeinschaft von anderen das zu praktizieren. Das bedeutet jetzt nicht nur zu bekommen von den fortgeschrittenen Gottgewalt, sondern das auch weiterzugeben. Und meine Frage ist, ist es dann nicht jetzt noch eine größere Gefahr und was dagegen tun, wenn man an sich selbst sieht, dass man jetzt nicht mehr das mit den anderen teilen möchte und einfach nicht mehr, dass man sich jetzt mehr für sich zurückziehen möchte und einfach für sich das praktizieren möchte und nicht mehr weiter prägen. Und wir sind eigentlich eine Bewegung des Teilens, des Gebens, dass wir einfach das mit den anderen gemeinsam. Das ist, was tun gegen diese Gefahr, das ist eigentlich eine Verunreinigung.
Wenn wir den Geschmack nicht daran haben, dann sollen wir das als Pflichtgefühl tun. Wenn wir wissen, dass Schler Prabhupada, vertraulicher Wunsch ist, dass das Krishna ein bisschen verbreitet ist, dann sollten wir es als unsere Mission tun, anderen zu helfen, wenn Krishna ist. Anderen die gleiche Möglichkeit zu geben, wie wir sie aufgekommen haben. Und wenn wir das teilen, ne, je mehr wir geben, je mehr bekommen wir, das ist unsere Erfahrung. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, anderen Krishna muss uns erklären, Krishna muss uns geben, je mehr werden wir auch selber zufrieden. Und je mehr wir nur an unserem eigenen Fortschritt interessiert sind, je mehr wird unser Leben kompliziert. Das ist eine Sache, die jeder, der Erfahrung haben mit der Verwaltung des Krishna und der Bücherverteilung und dergleichen. Hier haben die diese Erfahrung gemacht, diesen Geschmack gekostet, der so einzigartig ist. Der unvergleichlich ist mit irgendwas anderem. Jeder Gottgeweihte, der sich damit beschäftigt, der weiß, dass es nur ein so, wie sagt man, so tiefes Gefühl der Zufriedenheit, ne? Genugtuung ist, wenn man sich völlig absorbiert, ne? Darin Krishna ist es in der Welt. Es gibt zwei Dinge, die für uns wichtig sind. Das erste ist, dass wir selber und dass wir bemühen sollten, uns reinzuhalten, ne? Indem wir der Disziplin des Krishna-Musterns folgen. Und das nächste ist, dass wir anderen helfen, Krishna zu sein. Und die ganze Leitidee, das ganze, wie sagt man, Leitmotiv, ne? Das ganze Leitmotiv dahinter ist, dass wir versuchen, die Leute zur Erfahrung zu bringen. Wenn wir das tun, ist alles andere, erlangt man alles andere, nicht von sehr viel anderes.
Ja? Aber es gibt doch auch immer wieder Phasen im Leben, wo man doch irgendwie das Bedürfnis hat, sich jetzt nicht unbedingt, wo man einfach das Bedürfnis hat, sich auch mit sich selber ein bisschen mehr zu beschäftigen. Also sich einfach mal für eine gewisse Zeit einfach ein bisschen zurückzieht und nicht unbedingt, ich muss es weitergeben und so weiter. Dass man einfach quasi sich das zurückzieht, um Energie zu sammeln. Chanten, Lesen, gemütliche Gemeinschaft mit Devotees, meinetwegen eine Indienreise, eine Pilgerreise machen. Also diese quasi Phase des Suizidens, um sich auch wieder zu regenerieren. Und dann
weitermachen.
Genau. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass für manche Devotees vielleicht sich ein bisschen unterdrückt fühlt. Ich muss unbedingt predigen. Ja, klar, nicht gefühlt, sicherlich, natürlich. Aber es sollte doch auch irgendwie so sein, dass man auch selber den Wunsch hat, weil man.
Wenn man selber zufrieden ist und Krishna-Bewusstsein hat, verspürt man ganz automatisch das Bedürfnis, dieses Krishna-Bewusstsein zu verbreiten.
Ja.
Das ist ganz natürlich.
Ja.
Ja, zum Beispiel, wenn man diese Bücher liest von Prabhupada, regelmäßig Bücher liest. Ja, wenn man diese unheimlichen Sachen liest, die Prabhupada schreibt, ja, diese unglaublichen Offenbarungen, die der Prabhupada bringt. Das ist ganz natürlich, dass man nach einiger Zeit, das sollten alle wissen. Warum soll ich das nicht alleine wissen? Warum soll ich das verstecken? Warum sollen wir das, wie sagt man, verheimlichen? Warum sollen wir das verheimlichen? Das sollten wir verteilen, das sollten wir so weit wie möglich verbreiten. damit jeder da Zugang zu hat.
Da liegt immer so eine große Gefahr, ich meine, gerade wenn man eben am Anfang steht oder nicht so weit fortgeschritten ist und man ist in dem Enthusiasmus drin, dass man eigentlich das verbreiten will, dass man findet es für einen selber toll und man will es allen wissen lassen, aber man hat noch nicht das Wissen, um anderen auch Fragen zu beantworten. Und da ist dann eine unheimliche Gefahr. Und mir geht es jetzt im Moment so sehr stark, dass ich auf Fragen stoße, wo ich keine Antwort drauf habe und wo ich dann wieder fragen muss und dann die Antwort weitergeben muss und dann aber viele Sachen vergesse. Und dann ist es unheimlich. Dann
das, ist eine Frage von Reife.
Ja.
Aber ich sage dir eine Sache. Wenn du nicht dich ständig rechtfertigen müsstest und nicht ständig auf Gegenargumente stoßen, dann würdest du vielleicht gar nicht über diese Dinge nachdenken. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du wirst gefordert. Das heißt, jemand, der predigt, der verspürt eine ganz natürliche Notwendigkeit, die Bücher besser zu lesen, die Argumente besser zu studieren, die ganzen Argumente zu studieren, die hier in der Bhagavad Gita diskutiert werden zwischen Krishna und Arjuna. Die Gefahr besteht, wenn das jemand nicht tut, wenn nicht diese Verwirklichung hat, dass nach einiger Zeit, wie sagt man, weltfremd wird. Wie sagt man? Ja. Das ist künstlich, wie das Krishna ist. Dass man denkt, dass man unheimlich fortgeschritten ist, dass man schon Gopi Baba erfährt und dass man alleine leben sollte und dass keiner ihn verstehen kann und bla. Sehr wichtig. Besonders mit Gottgewalt, die verwirklicht sind wie man selbst. Oder auch mit Gottgewalt, die sich auf der gleichen Ebene befinden. Weil die sagen einem, die sprechen offen, wie sagt man? Die sagen einem, die sprechen direkt mit einem. Die sagen, du spinnst. Ja? Sehr wichtig, dass man die Weisheit hat. Sehr, sehr wichtig. Ja?
Es baut sich aber auch immer auf der Ebene der Selbstverwirklichung auf. Das heißt, dass man selbst Erkenntnis erlangen muss, wer bin ich und wie bin ich den Krishna. Also das habe ich jetzt bei mir so entdeckt. Es gibt einfach einige Menschen, bei denen geht die Verbreitung besser durchs Wort, also die müssen wirklich predigen, und andere durch eine gewisse Art des Handelns. Und dass man das für sich rausfindet. Und wenn es jetzt zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der dann zu offen gleich die Sachen auf den Tisch legt, kann das nicht hinterm Berg halten. Und da habe ich einfach gelernt, dass ich muss es doch ein Handeln machen. Und dann machen die Leute neugierig und dann kommen sie mit Fragen auf mich zu und dann antworte ich nur gezielt auf diese Fragen, dass man eben, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, das zu verbreiten. Es muss ja nicht nur die Predigt sein.
Das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, die Prabhupada uns gelehrt hat, nämlich die Bedeutung von Predigen. Prabhupada hat diesem Wort Predigen eine viel universale Bedeutung gegeben, als nur auf die Kanzel zu steigen und alle an die Hölle zu hängen. Predigen ist normal, merken Sie sich vorstellen, Predigen bedeutet, es geht mal in der Kirche, der Pfarrer oder der Priester, der geht da steigt durch die Kanzel und dann liest er und dann gibt es die Predigt. Aber Schiller Prabhupada hat uns gelehrt, dass Predigen viel breiter ist. Dass es im Grunde das Prinzip ist, die bedingten Seelen der materiellen Welt irgendwie mit Krishna zu verbinden. Sei es durch Worte, sei es durch Bücher, sei es durch Musik oder transzendentale Gesänge, sei es durch Prasadam. Oder durch einen wunderschönen Tempel, von dem die Leute angezogen sind, bei irgendeinem Bild gestanden. Predigen bedeutet im Sinne, dass man eine Verbindung herstellt. Dass man vermittelt zwischen der bedingten Seele und Krishna oder dem spirituellen Meister. Und es gibt nichts, was den Gottgeweihten mehr zufriedenstellt, als dass er sich mit solchen Aktivitäten beschäftigt. Und wenn man nicht selber sprechen kann und nicht genug weiß, dann sollte man anderen helfen, damit beschäftigt sind. Indem man ihnen die Möglichkeit dazu gibt oder sie einlädt, kleine Programme organisiert, wenn man zum Beispiel zu Hause lebt, sein eigenes Heim hat, dass man auch das Heim auch benutzt, als Vehikel, sagt man. Als Basis zu predigen, indem man Leute einlädt zum Passaren zum Beispiel, gar nicht viel spricht, nach dem Prinzip, wie du erklärt hast. Und dass man predigen kann auch bedeuten, dass man einfach nur vorbildlich handelt. Dass man einfach nur Sari anzugehen und hier spazieren geht. Und jeder ein. Und ein Krishna in der Welt. Die Leute sagen: Ach, schau mal, Krishna! Das ist auch Predigt. Das war ein sehr wichtiges Mittel, mit dem Prabhupada am Anfang gepredigt hat. Prabhupada ist am Anfang ist einfach nur spazieren gegangen in New York. Einfach spazieren gegangen. Und jeder ist bewusst gewesen, dass dann Swami ist. Und dass die ersten Gottgeweihte zu Prabhupada kamen, die fragten Prabhupada auf der Straße: Kommst du von Indien? Und in dieser Weise fängt Prabhupada dann zu predigen zu werden. Weil die fühlen sich angezogen. Die fühlen sich ja, wie gesagt, inspirieren. So, wenn wir, jedes Detail, was Srila Prabhupada uns gelehrt hat, ist wichtig. Angefangen zum Beispiel auch mit der Kleidung, die wir tragen. Wenn wir mit dem Dhoti und dem Sari rumlaufen, Sika und Tilak, dann werden die Menschen ganz automatisch an Krishna erinnern. Sie mögen nicht mal wissen, was Krishna ist. Aber sie werden an Krishna erinnern. Und irgendwann kommt der Punkt, dass sie fragen: Was ist denn das? Was machst du denn? Wie ich vor ein paar Tagen erklärt habe, mit dem Tilak. Das war eines der ersten Unterweisungen, die Prabhupada in die Buddhisten gegeben hat, dass sie sich Tilak auftragen sollen. Und dass sie mit Tilak durch die Gegend sind, gehen müssen. Wenn man das tut, ist man automatisch gezwungen, sich zu rechtfertigen. Und man sagt: Komm, geh mal, was hast du denn auf der Nase? Und man muss anfangen zu predigen, man muss erklären: Ja, das ist, weil ich der Körpertempel ist. Und das ist das Zeichen des Tempels Vishnus. Aber ich bin nicht der Körper, ich bin die Seele und so weiter und so weiter. Und wenn dann die Puste ausgeht, dann sagt man einfach: Ich bin leider noch nicht so voll, ich kann noch nicht alle Fragen beantworten lassen, aber ich will es mal nachlesen. Oder ich will mal jemanden fragen, der das weiß. Komm doch mal mit, wir haben jemanden im Tempel, der kann es wissen. Und der weiß, dass man inspiriert. Shri Baba Ki Jai.